Ich bin Gott total dankbar, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Wie kommt die dazu, sowas zu sagen? Das ist eigentlich krass, oder, wenn ich das zu euch sage? Erstens, woher weiß ich das? Ich weiß ja nicht, wie viel ihr in Sprachen redet. Und überhaupt, was bringt euch das, wenn ich euch das sage? Ich bin Gott dankbar, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber ihr könnt euch beruhigen, das sagt nicht ich. Wer seine Bibel kennt, der weiß, dass das der Paulus gesagt hat. Wie kommt Paulus zu so einer Aussage? Ist eigentlich schon hart, finde ich, oder? Er sagt es, er schreibt es in einem Brief an eine Gemeinde und er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Paulus, der wie kein anderer das Evangelium unter die Nationen gebracht hat, der Paulus, der eigentlich für einen Großteil des Neuen Testaments zuständig ist, der das geschrieben hat, diese ganzen Briefe geschrieben, der lehrt, was es heißt, Christus zu folgen und im Geist zu leben. Ich glaube nicht, dass der angeben wollte. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er angeben wollte. Oder dass er sich irgendwie was drauf einbildet, sondern er war Gott tatsächlich dankbar und er hat einen Fakt aufgestellt. Er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Wenn er das Beten in Sprachen oder auch das Beten im Geist, wie es auch heißt, oder das Reden in Zungen, man kann es nennen, wie man will, es gibt verschiedene Ausdrücke in der Bibel. Wenn er das offensichtlich in großem Maß praktiziert, weil sonst könnte er so eine Aussage nicht treffen, dann kann das nur heißen, dass es von Wichtigkeit ist und dass ein Gewinn darin liegt. Sonst würde Paulus das nicht tun. Sonst käme er nicht zu so einer Aussage. Am vergangenen Sonntag hat Tabera ein Plädoyer gehalten für Gebet. Für Gebet. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es was mit uns tut und dass wir wirklich ins Gebet getrieben werden. Gebet, dass wir mit dem Vater reden, dass wir uns Zeit nehmen, wo wir nicht nur mit ihm sprechen, sondern wo wir ihm auch zuhören. Und Tabera hat von dem Privileg gesprochen, dass wir mit Gott direkt kommunizieren können. Und zu diesem Privileg, mit Gott zu reden, sie hat darüber gesprochen, diese vielen Arten, wie wir mit Gott reden. Im Verstand mit Gott reden. Ja, also durch wirklich mit unseren Gedanken, das in Worte formulieren, verständliche Worte formulieren. Und sie hat am Schluss auch noch kurz angesprochen, das Beten im Geist, das Beten in anderen Sprachen, das natürlich auch zu unserer Kommunikation mit Gott dazugehört. Und ich möchte jetzt einfach direkt anschließen an die Predigt vom letzten Sonntag und möchte darüber sprechen, Beten im Geist, Beten in anderen Sprachen oder auch in Zungen. Was ist es? Was hat uns Gott da gegeben? Wann und wie können wir beten oder können wir es einsetzen und vor allen Dingen wozu? Vielleicht bist du heute hier und du betest schon regelmäßig und auch längere Zeiten im Geist. Du betest schon in anderen Sprachen länger. Dann mach weiter. Ja, dann mach weiter. Da ist so vieles drin, das werden wir auch noch hören. Falls du das noch nicht praktizierst oder nicht praktizierst, dann wünsche ich mir, dass du einfach heute diese Schriftstelle, die wir lesen, dass du das prüfst und ich wünsche mir einfach, dass wir verstehen, wozu Gott uns diese Möglichkeit mit ihm zu kommunizieren gegeben hat und dass wir dadurch angereizt werden, das mehr und mehr zu gebrauchen. Mehr und mehr. Ich kann von mir selber sagen, ich praktiziere das. Aber ich wünsch mir das mehr. Ich praktiziere es zwar regelmäßig, aber auch nicht für längere Zeiten. Ich werde auch später da noch drüber sprechen, aber irgendwie weiß ich in meinem Geist, dass da mehr dahinter ist und dass ich es auch mehr tun will. So lass uns einfach auch heute diese Lehre nehmen und angereizt werden, ja, wirklich dahinter zu kommen, was sich dahinter verbirgt. Eine Schlüsselstelle zum Thema Beten im Geist ist der Korintherbrief. Da schreibt Paulus den Korinthern, 1. Korinther 14. Und ich werde jetzt einfach mal die ersten 19 Verse lesen. Der beginnt: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also Sprache hier ist nicht eine natürliche Sprache, sondern eine andere Übersetzung wäre auch Zunge. Ich weiß gar nicht, wie das hier steht. Sprache, ja. Also da gibt es auch eine Anmerkung in der Elberfelder Sprache. Im Grundtext steht da Glossa und Glossa heißt eben auch andere Zunge. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also in dieser Passage spricht Paulus über den Gebrauch anderer Sprachen in der Versammlung der Gläubigen in der Gemeinde und wie auch das Sprechen in Zungen im Vergleich zur prophetischen Rede zu bewerten ist. Und diese Passage wird auch oft herangezogen zu sagen, ja, siehst du, ja, beten in Sprachen ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir weissagen, dass andere erbaut werden. Mein Fokus ist heute aber hier, und ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich auch schon beim Lesen gehört, dass Paulus keinesfalls das Reden in Sprachen in irgendeiner Weise ganz klein macht, sondern er sagt, hier in der Gemeinde, wenn wir das sehen, dann sage ich euch, es ist besser, wenn ihr weissagt. Und auch ich, obwohl ich mehr in Sprachen rede als alle, auch ich will in der Gemeinde lieber entweder weissagen oder eben Worte mit dem Verstand sprechen. Und mein Fokus ist heute, dass wir uns anschauen, was das wirklich nur dieses Beten im Geist in dieser Passage, was Paulus über das Beten im Geist sagt, was es für uns als Kommunikation mit unserem Vater im Himmel bedeutet. Und das können wir in diesem Brief ablesen. In den 2 Kapiteln vorher, da nennt Paulus auch schon die Sprachen als Gaben, als geistliche Gaben und er sagt, es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Auch hier wissen wir schon mal, dass sich die Zungenrede, das Reden in Sprachen, das Beten im Geist nicht immer gleich anhört. Es gibt verschiedene Sprachen. Aber es sind natürliche und übernatürliche Sprachen, die gewirkt werden. Wir wissen, an Pfingsten wurden auch natürliche Sprachen Geist gewirkt, aber es sind auch übernatürliche Sprachen. Im 1. Korinther 13 ist von Sprachen der Menschen und der Engel die Rede, übernatürliche Sprachen. Wir werden es auch später nochmal sehen, wieso es übernatürliche Sprachen auch sind. Und da heißt es jetzt in Vers 2, denn wer in einer Sprache redet, also in einer Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Unser Gebet, wenn wir in Zungen beten, richtet sich also exklusiv an Gott. Es ist unsere Kommunikation, eine ganz intime Kommunikation mit dem Vater. Und es ist nicht für andere zum Hören gedacht. Ja, überhaupt nicht. Das bedeutet aber nicht, und das kenne ich jetzt aus Gemeinden, dass man sagt, oh, da darf man nicht in Zungen sprechen. Es heißt nicht, dass andere das nicht hören dürfen, ja, dass es verboten ist, dass andere das hören. Aber es heißt hier, den anderen bringt es nichts. Ja, was, die können nichts damit anfangen, es bringt ihnen nichts. Sie verstehen ja nichts. Und wenn es heißt hier, sie verstehen ja nichts, ja, er redet nicht zu Menschen, dann bedeutet es ja auch schon, dass es eine übernatürliche Sprache ist. Manchmal verstehen sie es, wenn Gott auch geistgewirkt in menschlichen Sprachen spricht. Da haben wir viele Zeugnisse, denke ich, habt ihr auch schon gehört, wie jemand in einer anderen Sprache gesprochen hat und jemand saß daneben, der diese Sprache kannte. Auch das tut Gott. Aber hier, er redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und andere Gebete, wenn wir jetzt in der Gemeinde andere Gebete im Verstand sprechen, auch die sind natürlich an Gott gerichtet. Ne? Wenn wir beten, reden wir ja mit Gott. Und trotzdem ist es so, dass man da auch ermutigt wird, wenn man zuhört. Ist euch das schon mal so gegangen? Andere beten für etwas und ihr werdet dadurch ermutigt, gestärkt. Das ist so, ja, wenn man im Verstand betet. Oder ihr könnt euch damit eins machen. Auch davon war die Rede in dieser Passage. Ja? Jemand anderes betet für etwas und wir machen uns eins mit ihm. Und deshalb ist auch dieses Gebet, auch wenn es an Gott gerichtet ist, aber in der Gemeinde geschieht, auch stärkend und erbauend für die Gemeinde, wenn es im Verstand gebetet wird. Im Geist aber ist es für den anderen nicht erbauend. Das heißt, Beten im Geist ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wirklich eine ganz intime Kommunikation, wie so eine geheime Liebessprache. Und es gibt einen englischen Prediger, der hat mal was darüber gesagt, das fand ich gut. Und zwar hat er gesagt, das Beten im Geist ist eine Sprache der Liebe und nicht ein Abzeichen für geistlichen Erfolg. Nochmal. Das Beten im Geist ist eine Sprache der Liebe und nicht ein Abzeichen für geistlichen Erfolg. Wenn du in Sprachen betest oder wenn wir in Sprachen beten, dann heißt es nicht, dass wir besonders geistlich sind. Ja? Manchmal wird es so als, oh, du betest in Sprachen ja voll geistlich. Ja? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist eine Liebessprache. Es ist eine Liebessprache und es bedeutet lediglich, dass wir in Demut diese Liebessprache annehmen. Und warum Demut gebraucht wird, da komme ich noch dazu. Diese Liebessprache annehmen, die Gott uns anbietet, dass wir die in Anspruch nehmen und das hat Auswirkungen, ich glaube, dass wir die total unterschätzen, welche Auswirkungen das hat. Warum? Weil es heißt hier in Vers 2, im Geist aber redet er Geheimnisse. Es sind Geheimnisse, die ausgesprochen werden. Was sind das für Geheimnisse? Ich bin nochmal auf die Spur gegangen und habe gedacht, was für Geheimnisse redet man, ja, wenn man das Beten im Geist praktiziert? Und in Lukas und auch in Matthäus, also Jesus hat es mal gesagt, er sagt zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. An anderer Stelle heißt es, dass wir Verwalter sind der Geheimnisse Gottes. Ja, die Gläubigen sind die Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das heißt, es sind also keine Geheimnisse, wenn wir in Sprachen beten, die Gott vor uns verborgen halten will. Ein ganz wichtiger Unterschied. Gott will durch die Geheimnisse nicht Dinge vor uns verbergen, sondern für uns verbergen. Was ist das für ein Unterschied? Er verbirgt sie für uns, damit wir sie entdecken, eins nach dem anderen. Weil Gott ein Gott ist, der sich offenbart. Weil Gott ein Gott ist, der Geheimnisse eins nach dem anderen offenbart, aber zunächst noch verborgen hält. Das, ich denke, das größte Geheimnis, das ist offenbart, das ist in Jesus Christus. Ja, das lesen wir auch in diesem Epheserbrief, in diesem wunderbaren Brief, den du, Rainer, schon angeschnitten hast, ganz am Anfang. Es geht weiter und es spricht von den Geheimnissen Gottes und dass in Jesus Christus ein gewaltiges Geheimnis schon offenbart ist. Aber es gibt noch so viel mehr, ja, was über das Reich Gottes zu erkennen wäre. Und Gott wünscht sich, dass wir diese Dinge entdecken. Und es sind Geheimnisse, wenn wir das sprechen, wenn wir in Sprachen sprechen, wir sprechen verborgene Wahrheiten aus, göttliche Wahrheiten. Wir prophezeien mit unserem eigenen Mund Geheimnisse, Erkenntnisse über das Reich Gottes. Und zwar Geheimnisse, die ich nicht mit meinem Verstand erschließen kann, die einzig und allein durch Offenbarung erkannt werden können. Wahrheiten, die im Wort Gottes verborgen sind, über Gott den Vater, über Jesus Christus, über uns selber. Ja, da steckt so viel drin, wir haben gerade nur vielleicht an der Oberfläche gekratzt, möglicherweise. Ja, und da gibt es so viel mehr und Gott will, dass wir da hineingehen, dass wir mit unserem eigenen Mund diese Dinge aussprechen. So, wenn du im Geist betest, was du eigentlich tust, ist, dass du Raum machst für den Heiligen Geist. Ja, manchmal verwenden wir dieses Wort Raum machen für den Heiligen Geist und wir wissen eigentlich gar nicht, ja, was meinen wir denn jetzt damit? Ja, wie macht man denn Raum? Das ist eine Art und Weise, wie wir Raum machen für den Heiligen Geist, dass wir ihm unseren Mund zur Verfügung stellen, dass er göttliche Wahrheit durch unseren Mund sprechen kann. Und wir dadurch wirklich zu prophetisch die Geheimnisse Gottes aussprechen. Warum? Dass er uns in die Wahrheit führt. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Und er tut es durch das Wort Gottes, indem er uns das Wort Gottes erklärt. Er tut es aber auch, indem diese Geheimnisse ausgesprochen werden, diese göttlichen Wahrheiten. Und zwar Dinge über Gott, über uns selber, von denen wir bisher keine Ahnung hatten. Unser Verstand, der versteht erstmal gar nichts. Ja, wenn wir im Geist beten, diejenigen von euch, die das praktizieren, die wissen, unser Verstand, blank. Ja, der versteht erstmal gar nichts. Vers 14 heißt es, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Fruchtleer heißt ohne Frucht, also es bringt nichts, er ist nicht beteiligt. Ja, der Verstand ist am Gebet in dem Fall nicht beteiligt. Das heißt nicht, dass der Verstand jetzt absolut stillsteht. Schön wär's. Wer hat das von euch praktiziert, der weiß, was dann erstmal abgeht, oder? Was macht nämlich der Verstand, wenn er jetzt erstmal nicht beteiligt ist? Das mag der gar nicht übrigens. Er fängt an zu wandern. Und wenn du anfängst, längere Zeit im Geist zu beten, dann merkst du, dass du ein Problem hast, ja? Dass dann Ablenkung kommt. Ja, du betest im Geist und dein Verstand, ja, dahin. Kennt es irgendjemand von euch? Auch sonst beim Beten übrigens, gell? So, wenn das passiert, dann sollst du wissen, dass du normal bist. Ja, das ist typisch Mensch, das ist normal. Geht mir so, geht dir so, geht jedem so. Und was hilft, aber dieses Gebet, das Aufbau, dieses Beten im Geist, hier steht es, der Verstand soll fruchtleer sein. Also das Beten im Geist ist nicht dazu gedacht, du kannst so praktisch, effektiv, du betest im Geist, betest Gott an und währenddessen kannst du noch alle möglichen Dinge denken, vordenken, was muss ich morgen noch tun, Einkaufsliste und so. Dafür, das heißt nicht, dass der Verstand fruchtleer ist und dafür ist es auch nicht da. Sonst ist es wirklich nur Geplapper. Sonst ist auch das Beten im Geist nur Geplapper. Genauso wie Gebet im Verstand Geplapper sein kann. Haben wir gehört. Stimmt's? So, was kann ich jetzt mit dem Verstand tun, wenn ich im Geist bete? Und das ist sehr, sehr praktisch. Wenn ich anfange, im Geist zu beten, was mein Verstand tun kann, er kann sich auf Gott ausrichten. Der versteht zwar nicht, welche Geheimnisse ich spreche, zumindest nicht anfangs. Aber ich kann mich im Verstand auf Gott ausrichten. Und zwar diese zwei Realitäten. Wo ist denn Gott? Erstens, Gott ist auf dem Thron. Der Vater und der Sohn auf dem Thron. Das heißt, darauf kann ich meinen Verstand ausrichten. Und ich bin sehr dankbar für die Offenbarung, wo dieser Thronraum beschrieben wird. Wie Gott auf dem Thron sitzt, Jesus zu seiner Rechten. Wie die ganze Umgebung Gottes ihn anbetet. Ja, das kann mein Verstand noch zumindest begreifen. Und ich bin sehr froh über diese Beschreibung, die wir da haben, wie die Ältesten sich niederwerfen, anbeten. So, ich kann meinen Verstand auf diesen Thronraum richten und wissen, dass ich vor Gottes Thron bin. Aber ich kann meinen Verstand auch darauf richten, auf diese Realität, Gott in mir. Ja, das ist auch dieses Geheimnis, ja, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, so wie es auch heißt. Das heißt, diese zwei Realitäten, das ist das, was mein Verstand tun kann, dass wir wissen, wenn wir im Geist beten, wir reden nicht einfach nur in die Luft hinein, sondern wir reden zu diesem Gott, der auf dem Thron sitzt und der in mir ist. Und dann wird dieses Gebet, dieses Beten im Geist, ist gerichtet auf Gott als Person. Macht einen großen Unterschied, wie wenn ich einfach nur jetzt anfange, diese unverständlichen Laute zu beten. Das heißt, und ich glaube, dass es total wichtig ist, und das hat der Corey Russell, ein amerikanischer Prediger, der auch viel über das Sprachengebet geschrieben hat, der auch in dem Gebetshaus in Kansas City arbeitet. Er hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, du kannst der kleinste, der winzigste, schwächste Christ sein, ja, so kommt man sich ja auch manchmal vor, ja, kannst du dir vorkommen, aber du sollst eines wissen, dass du eine direkte Verbindung hast zu dem Präsidenten des Universums. Und ich glaube, dass wir uns das beim Beten oft gar nicht bewusst sind. Das heißt, ich richte, darauf kann ich meinen Verstand richten und sage, jetzt komme ich hier, ich kleiner Wurm, ja. Aber ich kann direkt mit meinem Papa reden und mein Papa Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr schon mal kleinen Kindern zugehört, wenn sie so über ihre Väter sagen, mein Papa macht das und das, aber mein Papa macht das und das. Ja? Und ihr könnt sagen, mein Papa ist der Präsident des Universums und zu dem gehe ich jetzt. Hey, was für eine Wahrheit, was für eine Wahrheit. Und trotzdem ist es schwierig für unseren Verstand. Und deswegen braucht es auch Demut, habe ich vorhin schon genannt. Warum braucht es Demut, in Sprachen zu sprechen? Und jedes Mal wieder, aber immer weniger. Weil für unseren Verstand das sowas von schräg ist. Ja? Wenn wir anfangen, viele von euch erinnern sich vielleicht, als sie das erste Mal in Sprachen gesprochen haben, du hörst ganz, ganz schnell wieder auf und denkst, oh, hä, was ist das, was mache ich hier eigentlich? Und auch heute manchmal, wenn ich auch längere Zeiten im Geist bete, dann immer wieder schießt mein Verstand zwischendurch quer und sagt, was machst du da eigentlich? Ja, was machst du hier? Ja, und ich rede, ich verstehe nichts im Verstand, ich verstehe nichts. Aber ich tue es, weil ich weiß, dass es gut ist, weil ich es schon erlebt habe, dass es gut ist, weil es mich erbaut hat, komme ich später noch dazu. Aber nicht, weil es gut tut, sondern weil Gott es sagt, weil es Gottes Idee ist. Und ich sage, Verstand, sei still. Und ich mache einfach weiter. Ja, aber der Verstand, er schießt quer. Aber warum ist es eigentlich gut, dass der Verstand nicht beteiligt ist? Es hat Gründe. Ich kann nämlich Gott nicht dazwischen funken in die Geheimnisse, die er sprechen will. Ja, wir sind so voll, wir haben so viele Wünsche, wir haben so viele Gefühle, Gedanken, was wir beten könnten oder auch beten wollten. Und ein großer Vorteil, was passiert, wenn wir im Geist beten, wir können Gott nicht dazwischen funken. Und dieses Gebet ist geistlich. Ja, das Gegenteil davon ist fleischlich. Wir haben keine Möglichkeit, fleischlich zu beten. Fleischlich heißt, in irgendeiner Weise beeinflusst von meinem Gefühl oder von meinen Gedanken, was ich sowieso schon wollte. Ja, ich kann wirklich unbehelligt davon kann ich beten und kann diese Geheimnisse Gottes aussprechen. Da hat sich Gott was bei gedacht, ja, wie bei allem sowieso. Und manche Dinge, die können wir auch zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise gar nicht ertragen. Jesus hat es bei den Jüngern auch so gemacht. Oh, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Auch hier glaube ich, dass das ein Punkt ist, wenn wir die Geheimnisse Gottes aussprechen. Ich glaube, manche Dinge, wir könnten sie nicht ertragen. Auch Ideen, die Gott über uns hat, Pläne, die er für uns hat, die aber noch in der Zukunft sind, ja, von denen wir wirklich erstens keinen Schimmer haben und uns das auch überhaupt nicht vorstellen könnten. Wir sprechen sie prophetisch aus, ohne dass wir eine Ahnung davon haben. Und das ist gut so, weil vielleicht würde man irgendwie was aussprechen und wenn du es wüsstest, würdest du sagen, nee, aber doch nicht ich, nee. Ja, und du würdest dazwischen funken in diese Pläne. So, vielleicht sind es Gottes Ideen über uns auch, die wir da ausbeten, die wir so nie beten würden im Verstand. Oder Gottes Ideen über andere. Ja, wenn ich in der Fürbitte bin und ich bete irgendwas für eine Person, weiß aber manchmal überhaupt nicht, ob das überhaupt das Richtige für diese Person ist. So, ich kann im Geist beten für eine Person, wir wissen nämlich oft gar nicht, wie wir beten sollen. Ja, das wissen wir, steht ja auch im Römer. Und dass der Geist uns dann hilft. Das heißt, wir können auch über andere diese Geheimnisse beten, ohne dass wir genau wissen, wofür. Aber wir beten, wir bringen es vor Gottes Thron und Gott weiß es, Gott kennt diese Geheimnisse. Und eine Beobachtung, die man machen kann, wenn man das praktiziert, ist, dass auch wenn der Verstand unbeteiligt ist an diesem Gebet, das trotzdem Auswirkungen hat auf den Verstand, dass es Auswirkungen hat auf mein Sein, dass Gott sich offenbart. Nicht in den Geheimnissen, die er redet, aber er sorgt dafür, dass dann manche Dinge in unseren Verstand kommen. Und so offenbart er Geheimnisse. Ja? Und so lernen wir nach und nach auch die Geheimnisse Gottes auch im Verstand kennen. Aber der Geist empfängt sie. Wenn der Verstand auf Gott ausgerichtet ist und sich dem Geist unterordnet, wirklich in dieser Demut unterordnet, dann kann es nämlich geschehen, dass Auslegung kommt. Ja, wir brauchen dafür Auslegung für diese Sprache. Und Gott macht es so, dass er uns durch Auslegung dann offenbart, worum es eigentlich ging. Das ist nicht immer so, dass Auslegung da ist, aber oft ist es so, dass auch Auslegung kommt und dass wir dann in unserem Verstand etwas verstehen. Also ich mache jetzt ein Beispiel, es war auch schon so, dass ich zu Zeiten gar nicht gewusst habe, worüber soll ich zum Beispiel predigen. Herr, was willst du? Und ich konnte es nicht hören oder ich hatte keinen Eindruck irgendwie. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe angefangen, in Sprachen zu beten, einfach im Geist zu beten. War eine längere Zeit, weiß nicht, was ist, gut, was ist schon länger, ja? 20 Minuten, halbe Stunde. Und dann irgendwie, es lässt sich ganz, ganz schlecht beschreiben, aber es ist wie dann so, kennt ihr in so einem Topf, wenn so eine Blase plötzlich so aufblubbert? Ja, es lässt sich ganz schwer beschreiben, aber die, die es kennen, die wissen ja, so ähnlich ist es. Und plötzlich, du denkst aber nicht über Themen nach. Ja? Mein Verstand war wirklich nicht beteiligt. Ich habe in Sprachen gebetet, habe mich auf Gott konzentriert und plötzlich blub, ja, ist da dieser, plötzlich dieser Gedanke und ich sehe wie plötzlich ein Bild vor mir, wie so ein Satz. Und ich wusste den Kernsatz dieser Predigt. Ja? Und das gilt ja für alle, für andere Bereiche genauso. Das heißt, was Gott macht, ist, man spricht Geheimnisse, aber er offenbart dann auch, es gibt Auslegung. Es gibt Auslegung. Eine andere Auswirkung, das haben wir auch schon gelesen, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Sich selbst erbauen heißt stark werden im Glauben, wachsen im Glauben. Wer in einer Sprache redet, wächst im Glauben. Wer in einer Sprache redet, wird stark. Will das jemand von euch? Ja, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Und es ist wirklich ein Rätsel, wie das funktioniert. Und ich denke, dass es damit zu tun hat, dass wir den Willen Gottes, den absoluten Willen Gottes aussprechen, dass wir die Wahrheiten Gottes ungefiltert aussprechen. Und in den Wahrheiten Gottes liegt diese Kraft. Ja, das ist so, wie ich mir das erkläre. Weil man sitzt da, man spricht in einer Sprache, die man nicht versteht. Und ich habe es wirklich schon erlebt, wenn ich das längere Zeiten mache. Ich bin erfrischt. Es ist tatsächlich eine Klarheit und eine Gewissheit da, die ich vorher nicht hatte. Ja, das passiert. Und der das regelmäßig praktiziert, kann das bestätigen. Ist es so? Da geschieht etwas. Wir können es zwar nicht verstehen, was genau geschieht, aber es geschieht etwas. Es geschieht etwas. Und vor kurzem haben wir auch darüber gesprochen, was es heißt, aus der Quelle zu trinken. Ja? Dass wir einfach nur vor Gott sitzen und trinken. Was ist dieses Trinken? Auch dieses im Geist beten ist eine Art von Trinken. Das ist dieses von dieser Quelle trinken, nämlich die göttlichen Wahrheiten aufnehmen, aussprechen, durch mich hindurchgehen lassen. Dieses Trinken, ja, von der Quelle trinken. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn Paulus im Anschluss sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Er geht dann weiter, vielmehr aber noch, dass er weissagt. Aber er sagt nicht, ich möchte nicht, dass ihr in Sprachen redet, sondern weissagt, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, noch mehr, dass ihr weissagt. Das heißt, er will trotzdem, dass wir alle in Sprachen reden. Was steht in deiner Übersetzung? Ich weiß nicht, wer die Elberfelder hat, bei dem steht es genauso. Das ist Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Wer von euch eine andere Übersetzung hat, Luther oder Neues Leben oder eine andere Übersetzung, das steht bei euch wahrscheinlich. Ich wünschte, ihr könntet. Steht es bei irgendjemandem so? Ich wollte das, okay. Also es gibt manche Übersetzungen, da steht, ich wünschte, dass ihr in Sprachen reden könntet, würde einschließen, dass es nicht jeder kann. Wäre aber sehr schade, wenn es um Erbauung geht. Ja, wenn das eine Art Gottes ist, wie wir stark werden auch, wie wir erbaut werden, wie könnte es sein? Ich habe es auch nochmal nachgeguckt, dieses Wort, das heißt Thelo, also im Griechischen. Es heißt wählen, vorziehen, wünschen, lieber haben. Also ich hätte lieber, dass ihr alle in Sprachen redet. Paulus weiß, dass das nicht alle oder noch nicht alle praktizieren, aber sagt, es wäre mir lieber, ich würde es wählen, ich würde es vorziehen, dass ihr in Sprachen redet. Warum? Weil Paulus weiß, was für ein Gewinn es ist. Aber Paulus kann so etwas nur sagen, wenn es grundsätzlich möglich ist. Stimmt's? Wenn er sagt, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet, dann muss es möglich sein. Wem ist es also grundsätzlich möglich? Wem ist es möglich, in Sprachen zu reden? Gibt es Bedingungen? Ja, es gibt Bedingungen. Es gibt ganz klar eine Bedingung. Nämlich die Bedingung ist, dass du wiedergeboren bist, dass du Jesus kennst, dass du umgekehrt bist und dass der Heilige Geist in dir lebt. Dass Gott in dir ist, das ist die Bedingung. Und dann gibt es keine weitere Bedingung. Das heißt, wenn Gott in dir lebt, du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann kannst du in dieser Sprache mit Gott reden, in dieser Liebessprache. Wir sehen in der Apostelgeschichte an Pfingsten, Es erscheinen zerteilte Zungen über den Köpfen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und auch danach lesen wir das immer wieder in der Apostelgeschichte, was passiert. Sie werden mit Heiligem Geist erfüllt und sie fangen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Offensichtlich ist die Gabe des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist in uns ist, verbunden damit mit dieser Möglichkeit, in geistgewirkten Sprachen zu sprechen. Nochmal, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hast du auch die Möglichkeit, in dieser geistgewirkten Sprache mit Gott zu sprechen. Und zwar jeder, in dem der Heilige Geist ist. Heißt es, alle können im Geist beten, die wiedergeboren sind? Ja. Warum? Sagt dann aber Paulus zwei Kapitel vorher, reden alle in Sprachen, legen etwa alle aus? Könnte man ja dann denken, nee, dann sind es ja doch nicht alle. Hier geht es aber, und da muss man jetzt genau hingucken, dass in der Vergangenheit, ich selber bin auch so aufgewachsen, dass dann diese Einzelverse genommen wurden und gesagt haben, siehste, da steht, nicht alle reden in Sprachen, nicht alle legen aus. Und deswegen hat es auch nicht jeder. Und ich bin viele Jahre habe ich das auch so einfach übernommen, ohne das wirklich genauer zu prüfen. Wenn wir aber anschauen, was in Kapitel 12 steht, wo das so genannt wird, dann sehen wir, dass es hier um die Gemeinde geht, um die Gaben in der Gemeinde. Das heißt, um Gaben, eine Zungenrede in der Gemeinde. Und wir wissen, die Zungenrede in der Gemeinde, wenn sie gegeben wird, sie muss ausgelegt werden. Und das ist das, was der Paulus in dieser Passage sagt. Er sagt, wenn in der Gemeinde eine Zungenrede gegeben wird, angenommen jemand, das haben wir hier auch schon erlebt, jemand geht hier vor und gibt eine Zungenrede, dann warten wir darauf, dass Gott die Auslegung gibt. Das heißt, es geht, und das kann man nicht einfach so machen. Ich kann nicht einfach anfangen, mich da hinstellen und sagen, so, ich gebe jetzt mal eine Zungenrede, ja, und fange einfach an, in meiner persönlichen Gebetssprache mit Gott zu reden. Warum? Weil das meine Sprache zu Gott ist. Ich rede zu Gott und nicht zu Menschen. Haben wir vorhin gelesen. Wenn ich aber in der Gemeinde eine Zungenrede habe, dann rede ich zu Menschen. Warum? Weil es eine Botschaft ist, die ausgelegt wird. Das ist ein Unterschied. Und nicht jeder kann das tun, weil das geistgewirkt sein muss in diesem Moment. Ich kann aber nach Hause gehen und mit meinem Vater in meiner Liebessprache mit ihm sprechen, jederzeit. Ich kann jederzeit anfangen. Ich muss nicht warten, bis der Heilige Geist mir irgendwie mich dazu bringt, ja, mit Gott auf diese Art und Weise zu reden. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich kann nicht einfach in der Gemeinde diese Zungensprache willentlich benutzen und einfach sagen, ich gebe es mal eine Zungenrede hinein, sondern da muss der Heilige Geist mich wirklich drängen, das zu tun. Und das wird nicht bei allen so sein, das werden wenige sein, vermutlich. Ja, bei denen das so ist. Das heißt, wir dürfen das nicht hier verwechseln und sagen, ja, hier steht nicht jeder kann. Das heißt, hier geht es um die Gemeinde und wie das in der Gemeinde funktioniert. In der Gemeinde sind die Gaben unterschiedlich verteilt. Da ergänzen wir uns. Da wir aber gelesen haben, dass mein Beten im Geist allein an Gott gerichtet ist und mich dabei erbaut, das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn das nur einige von uns hätten. Ja? Weil das unser privates Gebetsleben betrifft, mit Gott zu kommunizieren und auf diese Weise zu wachsen, mitzuwachsen. Das Reden in Sprachen als persönliche Gebetssprache ist also sowas wie eine Grundausstattung. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann hast du diese Grundausstattung unabhängig davon, ob du es praktizierst oder nicht. Das ist ja dann der zweite Schritt. Aber grundsätzlich, wenn Gott in dir lebt, dann hast du die Möglichkeit, in dieser Sprache zu sprechen. Und wenn du das nicht praktizierst, dann nicht, weil Gott dir das irgendwie vorenthält. Du sollst wissen, dass Gott uns das gegeben hat. Als wunderbare Möglichkeit, mit ihm zu reden, mit ihm Geheimnisse zu reden. Vielleicht praktizierst du es nicht, weil du das bisher überhaupt nicht gewusst hast oder weil du dich bisher überhaupt noch nicht mit beschäftigt hast. Dann wünsche ich mir wirklich oder dann möchte ich dich ermutigen, dich damit zu beschäftigen, wirklich auf die Spur zu gehen und sagen, okay Gott, wenn das deine Idee ist, ich will sehen, wie es ist und ich will das tun. Vielleicht kommt es dir auch komisch oder unheimlich vor. Vielleicht hast du das bei anderen schon mal mitgekriegt, gehört und du denkst, ja, keine Ahnung, was das ist, lasse ich lieber die Finger davon, weil es irgendwie komisch ist oder so. Hey, das ist das, was Gottes Wort sagt und was Gott für uns hat, ist nicht komisch oder unheimlich. Vielleicht das, was manche Menschen draus machen, wo manche Menschen es zur Schau gestellt haben, wo manche Menschen es missbraucht haben und gesagt haben, wenn du nicht in Sprachen redest, dann bist du nicht geistlich oder irgendwie sowas. Aber nur weil Menschen Menschen es missbraucht haben, lass uns nicht dieses wunderbare Geschenk Gottes kleinreden. Vielleicht weißt du aber auch gar nicht, wie. Ja, wie? Vielleicht würdest du das gerne und du siehst, hey, das ist von Gott, ich hätte es gerne, aber ich weiß nicht wie. Dann brauchst du Geschwister, die dir helfen. Und dann will ich dich echt ermutigen, dass du nachher kommst und oder zu jemandem, von dem du weißt, dass der in Sprachen spricht und sagst, hey, wie kann ich das praktizieren? Und wir helfen dir. Wir helfen dir, weil es eine Gottes Idee ist. Wir helfen dir, da hineinzukommen. Und manche wollen das aber gar nicht. Und sie berufen sich auf diese Passage und sagen, guck mal, Paulus, der findet das auch nicht so wichtig. Viel lieber sollen wir prophezeien. Ja, stimmt. Aber es heißt nicht, dass das Reden in Sprachen nicht wichtig ist. Er sagt, es ist nicht so wichtig. In der Gemeinde ist es nicht so wichtig wie prophetisch reden. Stimmt. In der Gemeinde. Aber er sagt nicht, dass es nicht wichtig ist, wenn Paulus im Korintherbrief das vergleicht und der prophetischen Rede den Vorzug gibt, dann weist er nur den richtigen Platz zu. Also er spielt sie nicht gegeneinander aus, sondern er weist den Platz zu. Er sagt nämlich, ich rede mehr in Sprachen als alle, aber in der Gemeinde will ich lieber im Verstand reden oder Zungenrede mit Auslegung. In der Gemeinde. Was heißt es aber, wenn er trotzdem sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle? Was heißt es, was macht er zu Hause dann? Die ganze Zeit offensichtlich. Versteht ihr, weil er sagt, ich rede mehr in Sprachen, aber in der Gemeinde will ich lieber im Verstand reden. Das heißt doch, die ganze andere Zeit ist er die ganze Zeit dabei, auch diese Gebetssprache zu benutzen. Stimmt's? Deshalb sagt er auch später in diesem Kapitel, Kapitel 14, 39, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Hier geht es jetzt auch um die Gemeinde, ja, hindert das Reden in Sprachen nicht, aber nochmal, es soll nicht im Vordergrund stehen, ja, dass man sich in irgendeiner Weise, nochmal, es bringt den anderen nichts. Wir kommen in der Gemeinde zusammen, um einander auch zu erbauen. Weil das andere können wir zu Hause machen, sich selber erbauen. Aber wir kommen in die Gemeinde auch zu sehen, Gott, was hast du für den anderen? Und wenn du in Sprachen betest, der andere hat nichts davon. Lass uns das wirklich den richtigen Platz sehen, auch von dieser Kommunikationsgabe. Aber er macht es nicht klein. Viele fragen dann, kann ich Christ sein, ohne in Sprachen zu beten? Ja, habe ich schon oft gehört, wenn ich auch darüber rede. Und dann, kann ich Christ sein, ohne in Sprachen zu beten? Natürlich kannst du Christ sein, ohne in Sprachen zu beten. Ja, du kannst Jesus nachfolgen, ohne in Sprachen zu beten. Ich frage dann immer, kannst du Christ sein, ohne getauft zu sein? Doch, du kannst Jesus nachfolgen, ohne getauft zu sein. Du kannst gläubig sein, ohne getauft zu sein. Aber die Frage lautet, wieso solltest du das tun, wenn doch Gott sagt, lass dich taufen? Die Frage ist schon komisch. Kann ich Christ sein ohne Taufe? Kann ich Christ sein, ohne in Sprachen zu beten? Das heißt, ich will Christ sein, aber ich pick mir raus, was ich nehmen will. Und das, was mir komisch vorkommt oder was ich nicht verstehen kann, das lasse ich bleiben. Hey, dreh mal doch die Frage rum. Wenn es Gottes Idee ist, dass wir uns taufen lassen, wir haben den Taufbefehl, wenn es seine Idee ist, dass wir im Geist beten und göttliche Geheimnisse ausbeten, wer sind wir, dass wir dann sagen, das jetzt aber nicht. Ja, ich folge Jesus nach, ich tue alles, ich bin ein absoluter Beter, ja. Aber im Geist beten, nee. Wieso denken wir, dass wir es besser wissen? Es ist wirklich, ich gebe zu, es ist komisch am Anfang. Also ich weiß noch gut, als ich angefangen habe damit, ich habe gedacht, ey, das ist so komisch. Und ich habe das aber Gott auch gesagt, ich sag, Gott, das ist so komisch. Und was sagt er dann? Macht nichts. Ja, es ist seine Idee, es war seine Idee. Das hat doch niemand von uns erfunden. Hat auch nicht die charismatische Bewegung erfunden, hat auch nicht die Pfingstler erfunden. Das hat Gott erfunden. Und zwar für alle Gläubigen, egal welche Denomination. Und wir wollen Gott Raum machen und wir haben als Gemeinde auch gerade in den letzten Monaten haben wir gesagt, wir wollen Gott Raum machen, wir wollen, dass der Heilige Geist zum Zug kommt, damit er das tun kann, was er tun will, auch unter uns. Und ich glaube, wenn wir anfangen, Gott Raum zu machen, auch diese Geheimnisse anfangen auszusprechen, jeder von uns allein für sich, ja, Das ist wirklich, das ist was, was unsere persönliche Kommunikation mit Gott angeht. Wenn wir allein sind in unserem Kämmerlein zu Hause, unsere Zeit mit Gott haben, dann lass uns dieses Beten im Geist gebrauchen. Lass uns zu Gott im Geist beten. Ungehindert, unbeeinflusst von unseren Ideen und Vorstellungen. Und was ist die Konsequenz für Paulus, nachdem er diese ganze Lehre jetzt in der Gemeinde gibt? Und ich hoffe, dass das auch die Konsequenz für uns alle hier heute Morgen ist. Seid ihr bereit, Konsequenzen zu ziehen für euch selber? Nochmal, ihr seid nicht nur dazu da, einfach nur zu hören, sondern zu prüfen, was hier gesagt wurde und dann Konsequenzen zu ziehen, so zu sagen, okay, wenn das wirklich Gottes Wort ist und ich begreife das als Gottes Wort, dann werde ich es tun. Welche Konsequenz zieht jetzt Paulus und welche ziehen hoffentlich auch wir? Vers 15. Was ist nun? Was ist nun, Gemeinde Herbolzheim? Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Wir wollen beides tun. Wir wollen jetzt auch nicht ins andere Extrem gehen und sagen, ich bete nur noch im Geist, ja, ich rede nur noch in Zungen. Nein, wir sollen im Verstand beten, vorzugsweise in der Gemeinde. Und wir sollen im Geist beten, vorzugsweise zu Hause. In meiner Zeit mit Gott. Aber ich will beides tun. Ich will beides tun. Und wenn es euch so geht wie mir, dann ist das eine ziemlich verkümmert im Vergleich zum anderen. Aber vielleicht ist das Beten im Verstand auch verkümmert. Dann lass uns zu Betern werden. Lass uns zu Betern werden, die beides praktizieren. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Und Paulus belässt es nicht beim Gebet, sondern er sagt, auch Anbetung und Gesang soll durchdrungen sein von diesen Geheimnissen Gottes. Und er sagt, und ich will singen mit dem Verstand und ich will singen mit dem Geist. Und das können wir auch hier zusammen machen, weil wenn wir in der Anbetung sind, dann ist es sowieso nicht für die anderen, stimmt's? Dann richtet sich unsere Anbetung sowieso auf Gott. Das heißt, da können wir auch im Geist in der Gemeinde singen. Das bedarf keiner Auslegung. Und wenn wir manchmal solche Zeiten haben hier im Lobpreis und wir fangen an, im Geist zu singen, entweder prophetische Worte auf eine neue Melodie oder wir fangen an, in Zungenrede auf eine bekannte Melodie einfach weiter zu singen, dann ist es völlig in Ordnung. Es bedarf keiner Auslegung. Warum? Weil es sich an Gott richtet. Weil in diesem Moment wir absolut Geheimnisse zu Gott aussingen. So, Paulus sagt, ich will singen mit dem Geist, aber ich will auch singen mit dem Verstand. Es sind geistgewirkte Lieder, von dem lesen wir übrigens auch in Epheser und Kolosser, wo es heißt, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Diese geistlichen Lieder sind geistgewirkte Lieder. Also da steckt auch das Wort vom Pneuma, also drin, das Wort für den Geist, für den Heiligen Geist. Das heißt, es sind auch solche Lieder, die wir im Geist singen. Und es hat seinen Platz. Und deshalb ist es auch gut, wenn du in deiner persönlichen Anbetung zu Hause, aber auch hier zusammen, wenn wir zusammen sind, dass wir auch Zeiten haben, wo wir im Geist singen. Wir singen ja auch viele Lieder, die wir im Verstand singen, aber eben auch im Geist. So, ich bin am Ende. Und ich bin aber nicht am Ende mit meinem Plädoyer. Und es ist wirklich ein Plädoyer, dem Geist Raum zu machen durch das Beten in anderen Sprachen. Bitte versteht mich richtig. Ich erhebe dieses Beten in Sprachen nicht zu dem Wichtigsten überhaupt. Ja? Also ich will auch keine übermäßige Betonung darauf legen. Aber ich glaube, dass wir eine untermäßige, gibt es das Wort überhaupt, eine untermäßige Betonung darauf haben, weil wir es teilweise überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Stimmt's? So lass uns zu Leuten werden, die im Verstand beten, aber auch im Geist beten. Egal wie dein Verstand es findet, es ist Gottes Idee, wie wir auf ungestörte Weise mit ihm kommunizieren können. Und ich wünsche mir, dass wir es mehr und mehr anwenden. Nicht hier gemeinsam in der Gemeinde, sondern jeder für sich. Es wird eine Auswirkung haben. Warum? Wenn jeder von uns als Einzelner erbaut wird und kommt, hey, was für eine Power ist hier, dass Gott auch die anderen Gaben, von denen er sagt, die sind in der Gemeinde viel mehr wert, das wird hineinkommen. Stimmt's? Weil wir viel mehr die Geheimnisse Gottes durch uns durchfließen und wir viel empfangsbereiter werden, auch für diese ganzen anderen Gaben, von denen Paulus sagt, die sind gut für die Gemeinde, die sind wichtig für die Gemeinde. So, lass uns das nicht gering schätzen. Vor allen Dingen dort, wo wir mit Gott alleine sind, räume dem Beten im Geist Zeit ein, in deiner persönlichen Zeit mit Gott. Räume dem Zeit ein. Triff eine Entscheidung, das zu tun. Und wenn du fängst an, das zu tun, es ist am Anfang komisch, aber du wirst erleben, wie es geschieht, dass du gestärkt wirst, erfrischt wirst. Wir wissen nicht wie, aber es geschieht. Und wenn jeder von uns das tut, wenn wir im Wort bleiben, aber wenn wir auch dem Geist auf diese Weise Raum geben, wir werden wachsen und wir werden mehr und mehr Offenbarung bekommen über die Geheimnisse Gottes, über Wahrheiten, die Veränderung bringen. Die göttlichen Wahrheiten, die Veränderung bringen. Wir wollen ihm Raum geben. Gelegenheit kommen, dass Offenbarung kommt und dass seine Pläne ungehindert mit uns zum Zug kommen. Willst du das? Dann lade ich dich ein, dich eins zu machen, wenn ich jetzt einfach noch auch für uns bete. Vater im Himmel, wir erkennen an, dass du gut bist und dass deine Ideen genial sind, dass deine Ideen für uns, wie wir mit dir sprechen, wie wir mit dir leben, dass sie gut sind. Herr, und wir demütigen uns vor dir. Wir beugen uns vor dir. Wir erkennen an, dass du die beste Idee hast und dass es nicht unsere Ideen über Glaube sind, die entscheidend sind und nach denen wir leben wollen, sondern nach deinen Ideen. Herr, und wenn es deine Idee ist, in dieser für uns unverständlichen Sprache mit dir zu reden, dann wollen wir das akzeptieren und wir wollen es empfangen. Ich danke dir einfach für diese Möglichkeit, die du jedem Gläubigen gegeben hast, in dem du lebst, dass er mit dir Geheimnisse reden kann, dass er dich im Geist anbeten kann, ungehindert von irgendwas anderem. Herr, und ich bete, dass wir mehr und mehr begreifen, dass wir auch darüber Offenbarung bekommen, warum du das möchtest, dass wir das tun und dass wir dann wirklich diese Entscheidung treffen, dem Raum zu geben. Und so bete ich, dass wir mehr und mehr das auch praktizieren, mit dir auf diese Art und Weise zu reden. Und Herr, ich bete jetzt auch für alle, die diese Gabe nicht anwenden oder noch nicht anwenden, dass du Erkenntnis schenkst darüber, warum du diese Sprache geschaffen hast. Und dann, dass dieser Wunsch, dieses Verlangen danach kommt und dass sie das von dir empfangen. Beziehungsweise, dass sie das anwenden, was sie längst schon von dir empfangen haben. Ich danke dir, Herr, dass das eine Sprache ist, die uns ja durch dein Erbe schon gehört und dass es so eine wunderbare Möglichkeit ist, mit dir in Verbindung zu sein, zu trinken von dir, der lebendigen Quelle. Herr, ich bete aber auch, dass es keine falschen Betonungen gibt, sondern dass wir fest gegründet sind in deinem Wort und dass wir in dir bleiben, in deinem Wort bleiben und dass das Wort und der Geist auf wunderbare Weise zusammenwirkt. Ich danke dir für alles, wie du das geschaffen hast und ich bete jetzt wirklich, dass dieser Hunger kommt, dieser Hunger noch mehr von dir zu offenbart zu bekommen, mehr von dir zu verstehen, dich besser zu kennen, mehr und mehr mit dir in Verbindung zu sein. Und so wie Paulus das auch gemacht hat, wirklich ohne Unterlass zu beten, ohne Unterlass mit dir in Kommunikation zu sein. Und ich danke dir für diese wunderbare Möglichkeit, die du geschaffen hast. So bete ich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in die Wahrheit führst, dass du Erkenntnis schenkst, so wie du es tust. Ich danke dir dafür. Du bist gut. In Jesu Namen. Amen. Amen.